Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, 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 hier ist Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick und heute bei mir
sind Moritz
und Thomas.
Wir kleine haben heute, Runde. Ja, ja, kleine Runde, wir haben einen ganz besonderen Gast heute.
Nämlich,
hey, Thomas.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ja, wir haben uns gefragt, was machen wir in unserem Jubiläum? 20 Jahre Treppenhausorchester. Und irgendwie gibt es nicht so viele Menschen, die über die ersten 10 Jahre so wirklich was sagen können.
Weil, Yannick, da waren wir ja quasi noch gar nicht geboren.
Nee, nee, wirklich, ja, ja.
Ich auch kaum. Ja, es geht also um die Anfänge des Orchesters. Was waren die Gründe, das Orchester zu schaffen? Was war in den ersten Jahren überhaupt so los? Da kann ich vielleicht ein bisschen was zu erzählen.
Und das ist für uns ja total interessant, weil, ehrlich gesagt, ich weiß da auch gar nicht so viel drüber.
Wir haben auch noch gar nicht so viel über diese Dunkelzeit.
Das Mittelalter.
Ja. Das dunkle Mittelalter.
Wir haben da noch gar nicht so viel drüber gesprochen im Podcast, deswegen bin ich echt sehr gespannt. Ich muss erstmal sagen, also wir nehmen so ein bisschen mit Vorlauf, also wir tun ein bisschen mit Vorlauf aufnehmen. Das heißt, wir reden jetzt über Dinge, die schon ein bisschen länger her sind, wenn ihr das jetzt hört. Weil wir jetzt vor unserer Sommerpause sind, also nicht wundern. Aber wir sind alle noch in unserem Sommerloch, glaube ich. Also ich bin richtig durch von den letzten Wochen. Es waren so viele Konzerte, es waren ganz viele tolle, schöne Einflüsse und Dinge, aber hoi, war das alles anstrengend, ey.
Ja, ihr habt gerade ein Treppenhauswochenende direkt in den Knochen, oder?
Ja, ja, voll, total. Davor muss ich eine andere Sache sagen. Es gibt ja ein Thema, was so alle deutschen Podcasts irgendwie am Leben erhält, über das alle sprechen. Wisst ihr, was ich meine? Die Deutsche Bahn.
Was?
Ja, es ist so, alle beschweren sich immer. Und ich möchte heute mal was ganz anderes machen. Ich möchte mal eine Lanze brechen für die Deutsche Bahn, wie toll das ist, weil ich hatte Anfang letzter Woche, bevor es mit den Proben fürs Treppenhauswochenende in Hannover losging, hatte ich noch Projekte in Detmold und in Gütersloh. Und irgendwas in mir dachte sich, ich mache das mal mit dem Auto und nicht mit dem Zug. Und es hatte richtig, es war so, also eigentlich der Hauptgrund war es, dass ich zu geizig war oder ich irgendwie gedacht habe, es ist eine gute Idee, nicht für die letzten zwei Tage des Monats dieses Deutschlandticket zu kaufen. Deswegen habe ich das Auto von meinen Nachbarn geliehen. Das ist auch irgendwie schneller und Detmold ist auch nicht so gut angebunden und so weiter. War eine richtig blöde Idee, mache ich nie wieder. Und ich bin dann am letzten Tag wieder mit dem Zug gefahren und er hatte Verspätung. Es war voll, aber es war so viel besser. Also ja, einmal kurzes Off-Thema.
Sehr schön, Yannick. Ja, ich bin total deiner Meinung, weil ich auch immer wieder trotz aller Querelen mir dann denke, so boah, ich kann jetzt hier arbeiten, ich habe irgendwie meine Ruhe, ich kann sogar was essen, mich bedienen lassen da im Bordbistro und so. Trotz aller sehr berechtigter Kritik bin ich auch immer wahnsinnig dankbar, dass es das hier in Deutschland so ausgebaut gibt, so, ne?
Ja, und wir fahren ja eigentlich so gut wie immer mit der Bahn zu allen unseren Konzerten. Es ist auch gar nicht anders denkbar. Finde ich irgendwie auch super.
Zum Beispiel nach Winterthur. Ja. Letzten Monat haben wir ein Gastspiel gehabt mit dem Thalia-Theater in Winterthur und haben da.
Winterthur ist in der Schweiz?
In der Schweiz, genau. Und in der Nähe von Zürich und
quasi um die Ecke, ne?
Quasi um die Ecke, alle sind im Zug angereist. Und es hat, ich meine, vielleicht kann man auch ein bisschen Credit der SBB geben, weil die natürlich unglaublich gut funktioniert, aber wir waren trotz irgendwie 6-7-stündiger Fahrt, hat alles wie am Schnürchen funktioniert.
Und war gut?
Die Konzerte waren richtig schön da in Winterthur. Es waren ja keine Konzerte, es waren eigentlich Theateraufführungen, wo wir bei Was ihr wollt, also schon die ganze Saison jetzt mit dem Thalia-Theater gespielt haben und jetzt einmal so eine ganze Produktion nach Winterthur verlagert haben. Ganz schön aufwendig für zwei Aufführungen, aber ist scheinbar irgendwie gang und gäbe.
Da kommt also das ganze Bühnenbild, kommt da mit und also mit so alles, mehreren LKWs, ja, wird das runtergefahren.
Geil. Das ist heftig. Und die in Winterthur, die machen das aber scheinbar so als Prinzip da. Die laden immer nur ein, die machen gar nicht Eigenproduktionen. Deswegen war interessant, im Gästebuch zu lesen, wer da so alles bisher gespielt hat. Das war sehr, also illustrer Kreis. Und ich glaube, das Publikum, wenn man das jetzt so mit dem deutschen Publikum vergleicht, war so ein bisschen hat die ganzen so ein bisschen unter die Gürtellinie gehenden Witze nicht ganz so euphorisch mitgenommen.
Aber die Schweizer dann, sind ein bisschen unterkühlt, ja.
Ja, war ein bisschen unterkühlter, aber der Schlussapplaus war dann umso herzlicher. Also die fanden es, glaube ich, richtig toll, nur eben so diese bisschen lapidare gelacht. Art, die in Norddeutschland herrscht, die ist vielleicht, wurde erstmal so ein bisschen mit Stirnrunzeln oder zumindest nicht mit Euphorie und so Schlapplachen. Ist ja eine Komödie, also wurde nicht ganz so herzlich gelacht.
Aber sind die Hamburger nicht auch eher dafür bekannt, so ein bisschen nüchterner zu sein, oder liege ich da jetzt falsch? So, dass
wir kommen ja alle irgendwie mehr oder weniger aus dem Süden, ne, und sind im Norden gelandet, und dieses Thema beschäftigt mich ja auch schon ewig, und ich habe das Gefühl, es ist viel komplexer. Also Süddeutschen sind viel freundlicher, die Norddeutschen sind irgendwie kühl und unfreundlich. Das stimmt ja überhaupt gar nicht. Es ist einfach sehr differenziert. Man muss sehr viel drüber reden. Da können wir mal eine eigene Folge drüber machen, so über unsere Gefühle, was wir da so für Erlebnisse auch haben. Auf jeden Fall habe ich das auch gehört über das Publikum da in Winterthur, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler echt eine harte Zeit hatten. Ja. Das kommt gar kein Witz an. Und oder die Situation, die irgendwie auf eine Art ihren Humor haben, kommt nicht an. Und dann am Schluss war es irgendwie rauschender Applaus und so, ne? Also schon spannend. Einfach anders.
Einfach anders, ja.
Genau, und dann hatten wir, diese sehr, sehr heiße Zeit.
Oh, aber wir hatten genau das perfekte Projekt für die heiße Zeit, weil wir haben in so einem Keller gespielt. Wir haben die Treppenhauswerkstatt gemacht. Das war so ein Jugendprojekt, bei dem drei junge Frauen ihre Texte eingereicht haben und sie dann auch selber gelesen haben. Wir haben das Ganze mit Musik untermalt und eingebunden. Also es war super emotional, ehrlich gesagt. Aber es waren 40 Grad draußen und in diesem Keller, das war so ein Sehnsuchtsort von mir. Ich habe mich jeden Tag gefreut, in diesen Keller gehen zu dürfen, weil dort waren es dann, weiß ich nicht, viel weniger. Ich hatte kein Thermometer dabei, aber gefühlt 20.
Stimmt, man kam mit so kurzer Hose an und dann musste man sich tatsächlich ein bisschen was anziehen da unten. Es war ein bisschen muffig. Also es gab auch beide Seiten, aber auf jeden Fall temperaturtechnisch ideal.
Auf jeden Fall ein super Projekt, und eine Woche später waren wir dann bei 40 Grad dann in einem Saal, wo es auch 40 Grad hatte. Es war nicht im Keller.
Bei Wege durchs Land.
Bei Wege durchs Land, genau. Mit Benno Fürmann und Mike Droste. Es war irgendwie schön, mit denen zusammenzuarbeiten. Aber ich muss schon sagen, dieses Konzert dauerte ja 3 Stunden 15 Minuten. Bei 40 Grad ist unglaublich krass, dass da 800 Leute im Publikum saßen, die auch nach der Pause noch da waren.
Ich habe wirklich ganz stark damit gerechnet, dass wir nach der Pause, man sieht es ja da nicht, man kommt dann raus und ist dann so überrascht, und ich dachte so, ich habe da gerechnet, okay, die Hälfte ist weg auf jeden Fall.
Wir waren alle noch da.
Alle noch da.
Es war gefeiert, wir saßen da bei 40 Grad und alle sind gestorben, wir auf der Bühne und die im Publikum.
Also keine Trinkpausen nach 25 Minuten, wie bei der WM wurden eingeführt.
Ja, die Bad Salz-Uffler.
Aber wir haben alle mehrere Flaschen Wasser auf der Bühne ausgetrunken während des Konzerts. Krass.
Ja, ich habe in der ersten Hälfte habe ich mein 1 Liter Wasser, den ich hatte, so, weiß ich nicht, nach 30 Minuten war der weg.
Und dann ging die erste Hälfte noch in eine Stunde. Naja, haben wir irgendwie alles überlebt. Aber ja, ich finde auch, jetzt ist mal Zeit, ein bisschen durchzuschnaufen für ungefähr 2 Tage. War schon ein heftiger Frühsommer. So, ja. Wahnsinnig viel los. Unter anderem gab es jetzt eben auch noch dieses Treppenhauswochenende.
Ja, mit verschiedenen Konzerten. War sehr cool. Wir haben, also Mo hat das ein bisschen das Programm gemacht. Das heißt, war so viel mit Schlagzeug, wobei es hätte sogar noch mehr mit Schlagzeug sein können, fand ich. Aber sehr, sehr, sehr tolles Konzertprogramm hat er uns da gegeben. Anspruchsvoll. Wir haben uns alle beschwert die ganze Zeit bei ihm, weil es so schwer ist. Aber wir haben es extrem gut geprobt und er hat nicht bei allen Stücken mitgespielt. Und das war irgendwie auch cool, weil er ist dann trotzdem bei den Proben da geblieben und hat dann so ein bisschen geholfen, ein bisschen gesagt und sowas. Und hat dann manchmal auch Metronom gespielt. Und ich habe mich dann immer so schlecht gefühlt, weil er so ein toller Schlagzeuger, der jetzt einfach nur da ist, um dann Doc zu machen, aber es ist
wichtig.
Ja, und sagt dann auch immer so, ja, hier müsst ihr mal gucken, da seid ihr zu früh, da seid ihr zu spät, da seid ihr nicht aufeinander, da seid ihr gut zusammen und so, das war schon.
Hey, wieso ein Dirigent? Voll gut.
Ja, aber irgendwie entspannter, weil der sagt dann nicht, der sagt nicht die ganze Zeit was und steht nicht die ganze Zeit
da. Ja, ätzend.
Ja. Ja, und wir haben eine ganz tolle Lieblingsmusik gemacht und ich konnte vielleicht auch eine fast schon eine gute Überleitung, ich konnte eine unserer ersten unserer Jugendsünden, wobei so alt ist es noch gar nicht, aber ich habe einen Song vom Eurovision Song Contest gespielt. Das war sehr witzig. Ich habe abgefragt beim Publikum, wo sind hier die Eurovision Song Contest Fans? Stille.
Keiner. Du warst der Einzige.
Ich bin auch überhaupt kein Eurovision Song Contest Fan. Es war eher, um so ein altes Projekt mal wieder hochzuholen, weil das ist doch gar nicht so lange her. 2019 haben wir mal bei so einer Eurovision Convention gespielt und das war ein erstaunlich, spaßiges Konzert. Spaßiges Ding.
Also eine Kombination aus dieses Treppenhaus-Wochenende bestand also aus diesen typischen Kammermusik-Sachen, die wir meistens in der Kummerlandschaft spielen. Jetzt in diesem Fall waren wir wieder in diesem Intercity-Hotel, ja. Ganz oben mit Aussicht auf die ganze Stadt und dann noch diese Lieblingsmusik in der Feinkostlampe, wo ihr quasi eure Lieblingsmusik vorstellt. So.
Ja, genau. Ich habe es ein bisschen schlecht erklärt, aber das war sozusagen meine Lieblingsmusik. Also Corinna May hört den Kindern einfach zu und Mozart war die andere.
Und ihr habt noch getanzt mit Charlotte?
Es gab ein Tanzen, ich war leider nicht da, aber habe sehr, sehr Gutes gehört. Hat sich inzwischen richtig gut etabliert. Das ist erstaunlich, weil irgendwie auf eine Art denke ich mir so, wir sind ein klassisches Orchester und wir machen so einen Tanzkurs für klassische Lion Dance Tänze und sowas und das feiern die Leute voll. Also jeder, der mitgemacht hat, checkt, warum das alle so feiern. Das ist wirklich cool. Also ihr müsst da alle auch mal hin. Aber
ja. Ja, wir machen das in Köln jetzt auch, ne? Also Charlotte wird das auch machen. Wir spielen ja im Herbst Disco in der Kölner Philharmonie und es gibt alle möglichen Begleitprogramme und ein Begleitprogramm ist tatsächlich auch da, dass Charlotte danach wir machen so alte Volkstänze, Barn Dances und so mit den Menschen, also natürlich nicht mit allen 2000, wie viele auch immer da sind, in der Kölner Philharmonie macht. Also das gehört schon immer dazu, immer öfter dazu, finde ich auch super. Ich finde Tanz und Musik, ja, kann man ja gar nicht trennen.
Ja, ich finde es auch cool, sowas mit unserem Publikum zusammen zu machen. Das macht einfach riesig Bock und dann also verbindet man sich ja nochmal ganz anders, weil, weiß ich, man fässt sich an, wirbelt sich durch die Gegend und scheitert auch die ganze Zeit gemeinsam. Also ich bin jetzt nicht so wahnsinnig talentiert, aber ganz viele im Publikum ja auch nicht und das ist irgendwie total, total cool.
Und es ist ja auch total generationsübergreifend, da tanzt dann die 80-Jährige mit der 6-Jährigen. So, und das ist gar kein Thema, so, das ist ganz klar. So, ne, die fassen sich an der Hand und los geht's.
Und die Mucke ist richtig geil. Also ich mag die voll.
Also ich hätte okay, voll du gern, magst auch Corinna May.
Aber. Ich habe schon auch. Wisst ihr eigentlich, warum ich dieses Lied gewählt habe bei der Lieblingsmusik? Also ich habe gesagt, das ist nicht mein Lieblingslied, sondern mein Problem mit diesem Song ist, dass
der Ohrwurm.
Mhm, seit sieben Jahre ist das her. Und seit 7 Jahren gibt es mehr Tage, wo dieses Lied in mir stattfindet, als Tage, wo dieses Lied nicht in mir stattfindet. Und ich nerv auch mein Umfeld damit und dieses auf jeden Fall, das ist einfach jetzt ein Teil von mir. Deswegen wollte ich das da spielen, weil ich dachte, vielleicht kann er in diesem Moment dieser Ohrwurm aus mir raus in jemand anderen. Ja, oder ich dachte, vielleicht ist das.
Aber ist nicht passiert?
Nee, ist nicht passiert.
Tut mir leid.
Also vielleicht ist er auch in irgendjemand anderen gegangen, aber also der Song ist nicht so gut angekommen. Also es haben alle gelacht und sich beschwert sehr viel. Wir mussten auch früher abbrechen den Song, weil sich so viele beschwert haben.
Ich habe gehört, es war sehr witzig dieser Abend.
Also hat auch richtig Bock gemacht.
Stock, Steif und Prüde. Wir erklären Klassik.
Wir befinden uns im Jahr 2006 in Hannover. Was war da los, Thomas?
Ja, wie immer muss man ja eigentlich früher anfangen. Also man kann da relativ früh anfangen, wenn man überlegt, was vielleicht so mögliche Gründe waren, dieses Orchester zu schaffen. Und alle diese Gründe haben dann quasi den Punkt, in dem sich das alles so zusammengefügt hat, dann eben 2006 gefunden mit dem ersten Konzert. Das erste Konzert war in Hannover in der Kummerlandschen Galerie, für die, die das nicht kennen, also in einem legendären, ganz tollen Treppenhaus in Hannover, das an das Schauspielhaus angegliedert ist. Und um vielleicht einmal auf die Hintergründe einzugehen, ich glaube schon, dass es damit zusammenhängt, wie so vieles, was an Neuem entsteht, dass ich dieses Orchester gegründet habe mit einem ganz neuen Profil, was damals noch nirgendwo gab, dass da zwei Dinge zusammengekommen sind, die unterschiedliche Blickrichtungen hatten. Denn ihr alle und alle, mit denen ich sonst zu tun habe, hatten ihr Leben lang immer extrem viel mit dieser Klassik-Bubble zu tun, haben in Landesjugendorchestern gespielt, waren in tausend Zusammenhängen mit Menschen zusammen, die auch diesen Blick hatten, und alles war quasi irgendwie auf eine Art auch klar zielgerichtet. So, wenn ich mit dem Landesjugendorchester arbeite, merke ich, auch die 14-Jährigen wissen schon, dass sie später mal im Staatsorchester eine Stelle haben wollen und wissen ganz genau, wie das aussieht und so. Irgendwie, man hat schon so einen klaren, zielgerichteten Blick. Und bei mir war es halt ganz anders. Ich habe zwar auch immer natürlich in meiner ganzen Jugend ganz viel klassische Musik gemacht, aber in ganz anderen Zusammenhängen, eben wirklich im Knabenchor. Ich habe einfach nur für mich Cello gespielt, aber ich habe eben auch ganz viel in Bands gespielt, am E-Bass gespielt, habe ganz viel nicht mit Musik zu tun gehabt und kam eher so aus Zufall an die Musikhochschule. Und es war schon in den ersten Semestern an der Musikhochschule klar, dass mir vielleicht Sachen anders nochmal aufgefallen sind oder klar geworden sind, die für andere Leute ganz normal waren. Wie zum Beispiel, wir spielen ein Konzert im Saal der Musikhochschule und auf der Bühne sind alle 22 und im Publikum sind alle über 70. Und für mich war das einfach nicht normal. Für mich war es normal, wenn ich mit meiner Band gespielt habe, dass wir im Publikum Leute jeden Alters hatten und auch viele Leute in meinem Alter, die irgendwie Bock hatten, mit uns auch in Interaktion zu treten und so. Es war eine ganz andere Atmosphäre. Und dann saßen wir da auf der Bühne in der Musikhochschule. Ich dachte, das ist irgendwie komisch. Wo sind denn die ganzen anderen Leute? Und ich wusste gleichzeitig, dass es ja durchaus junge Leute gibt, die klassische Musik auch interessant finden. Wo sind die denn alle? Und dann habe ich da so studiert und dann kam so eins zum anderen. Dann habe ich irgendwann Dirigieren studiert und habe auch gemerkt, dass diese klassische Orchesterlandschaft so nicht unbedingt so ganz meins ist. Und einer der Gedanken, die dann eben so entstehen, ist, was mache ich denn dann sonst, wenn das jetzt nicht mein Weg ist, ans Opernhaus zu gehen und da als Kapellmeister zu starten.
Und warum war denn das keine Option für dich? Oder was hat dir dann, was waren die Widerstände?
Das hatte mehrere Gründe. Es war tatsächlich einfach nie mein Ziel, ans Opernhaus zu gehen, weil ich mit Oper einfach nie was zu tun hatte. Es lag auch daran, dass ich ja wirklich eher so aus Zufall an der Musikhochschule gelandet bin, mit wilden Voraussetzungen. Ich konnte keinen Ton Klavier spielen, so ungefähr, und hatte keine Ahnung eigentlich von klassischer Musik, einfach immer nur Musik gemacht. Hatte keine Ahnung, bis ich mich auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet habe, was eine Dominante und eine Tonika ist, so ungefähr, ne? Und vor allem konnte ich einfach nicht Klavier spielen und habe das dann erst quasi mehr oder weniger an der Musikhochschule gelernt. Und der Schritt von da zu mal so eine Salome zu korrepetieren, ist einfach ein unfassbarer. Da hätte ich wirklich von der ersten Minute an nur das gewollt.
Hättest nur geschwitzt.
Ja, und jeden Tag 5 Stunden Klavier üben müssen und so, ne? Um da irgendwann hinzukommen. Und auch das Stimmideal der Oper, also ich komme halt eher aus dem Knabenchor als von der Oper. Ich finde oft Operngesang ganz furchtbar. Manchmal ist es wunderschön und oft ganz schlimm für mich. Und irgendwie diese ganze Welt war mir fremd. Ich wollte damit eigentlich gar nichts zu tun haben.
Das ist wirklich so der vorgezeichnete Weg als junger Dirigent oder Dirigentin. Also gehst erstmal ans Opernhaus, weil da gibt es so kleinere Stellen, wo man mal reinkommt sozusagen, oder?
Ja, das ist sehr krass. Haben wir irgendwann mal in einer der frühen Folgen haben wir schon mal über den Dirigenten oder die Dirigentin gesprochen. Ist ja tatsächlich so, das ist ja eine Position, von der es gar nicht so viele gibt, und die ist dann gleich extrem rausgestellt, und jetzt Dirigent, den Hessischen Rundfunk zu dirigieren oder sowas, da kommt man halt erstmal gar nicht ran. Also wie ist der Einstieg? Und der Einstieg ist bei so gut wie allen Dirigentinnen und Dirigenten ist der Einstieg übers Opernhaus gelaufen. Denn genau, man kann da erstmal als Korrepetitorin anfangen, dann kriegt man irgendwann eine kleine Vorstellung, die man dirigieren kann. Das klappt dann ganz gut und dann lernt man, wie man das macht und so. Und so kommt man dann langsam hoch und irgendwann mal qualifiziert man sich für andere Aufgaben. Genau. Und das war also nicht mein Weg, und ich hatte mehrere andere Einblicke in diese Welt, mit großen Orchestern gearbeitet, und ich habe immer gemerkt, das ist irgendwie nicht so ganz meins.
Aber du warst auch da in diesem Forum Dirigieren, also du hattest sozusagen schon Zugang zu diesen Top-Orchester-Erfahrungen manchmal, ne? Und also sozusagen, es gab auch diesen Weg für dich auf eine Weise. Oder es hätte den auch geben können auf eine Weise, ne?
Genau, das hätte den auch geben können. Genau, ich war in diesem Dirigentenforum mit ganz tollen anderen Dirigentinnen und Dirigenten zusammen. Wir haben viele große Orchester dirigiert. Ich glaube, da sind einfach viele Sachen auch klar geworden. So, auch da bin ich ja irgendwie so hingeraten. Also bei den anderen war es allen so, alle wollten, seit sie 14 sind, unbedingt Dirigentin werden. Und ich bin irgendwie so gelandet und habe gemerkt, auch was das bedeutet und wie viel man dafür opfern muss und dass man nichts anderes in seinem Leben eigentlich haben kann als das, wenn man diesen Weg wirklich gehen will. Aber für mich lag es auch daran, dass ich gemerkt habe, wenn ich den Hessischen Rundfunk zum Beispiel dirigiere, das ist natürlich toll musikalisch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nichts, was wir zusammen machen. Also es war nicht so ein Gemeinschaftserlebnis und irgendwie ist das was, was ich in allem, was ich tue, brauche, dass ich merke, wir sind da jetzt zusammen drin. Und da war es eher so, ich bin der Dirigent, ihr seid das Orchester. Und dann habe ich mit denen geprobt und danach gehe ich in mein Hotel und lerne weiter die Partitur und dann gehe ich in die nächste Probe. Irgendwie war das so ein Leben, was auch mit mir nichts zu tun hatte. So richtig.
Und das ist ja auch dann schon so ein heftiger Prüfstand, ne? Also sind so junge Dirigentinnen und Dirigenten, also das ist toll, diese Erfahrung zu sammeln, aber man ist halt auch also heftig überfordert, weil da stehen die berühmtesten Menschen auf diesem Podium und man ist dann so ausgesetzt auch Leuten, die extrem qualifiziert sind und extrem anspruchsvoll sind, weil da kann man halt auch so scheitern vor diesen Leuten da. Ne?
Ja,
und das
ja,
wird einem auch gespiegelt ganz oft. Ne? Also du erfüllst nicht die Ansprüche, die dieses honorige Ensemble so eigentlich hätte. So.
Ja, ja, genau. Und ich hatte glücklicherweise diese schlimmen Erlebnisse gar nicht. Aber natürlich spürt man das. Und natürlich konnte ich diese Ansprüche damals nicht einhalten, so, die die hatten. Dann waren die halt eher gnädig so. Umso wichtiger, dass man eben so den normalen Weg nimmt und übers Opernhaus und tausendmal irgendwie mit Orchestern arbeitet und immer besser wird. Das ist ja auch was man üben muss. So. Genau. Also irgendwie kam da ganz viel zusammen, was mir auch gesagt hat, so, das ist nicht dein Weg. Gleichzeitig lief das andere aber auch irgendwie auf eine Art unabhängig davon, weil nur weil ein Weg jetzt sich vielleicht nicht als deiner herausstellt, konnte sich bei mir trotzdem unabhängig davon die ganze Zeit irgendwie auch so eine Vision entwickeln, was ich eigentlich selber geil finden würde, so, oder was ich wichtig finden würde. Und da entstand eben der Gedanke, hey, gründe doch dein eigenes Orchester. Und das ist in der Form ungewöhnlich, weil so gut wie alle Ensembles, die es so gibt, sich eben aus dem Orchester raus entwickelt haben, aus anderen Orchestern raus, aus Jugendorchestern und sich das Orchester gegründet hat und nicht ein Mensch quasi ein Orchester gegründet hat. Und dieses Orchester gab es ja am Anfang auch noch gar nicht. Das heißt, was ich gemacht habe, war, ich hatte den Gedanken und die Vision, ich möchte so Konzerte spielen, dass nicht nur ältere Personen im Publikum sitzen, sondern alle, also die ganze Bevölkerung und eben explizit auch jüngere Leute Lust haben, dahin zu gehen. Und was muss ich dafür anders machen? Und natürlich brauche ich auch ein Orchester.
Hast du denn so, also sozusagen dich bewusst auch mit Leuten ausgetauscht und versucht sozusagen Gleichgesinnte zu finden, die auch so ein bisschen dieses Störgefühl, was du immer empfunden hast, also sozusagen hast du das manchmal so ein bisschen abgecheckt bei anderen Leuten? Seht ihr das auch so oder ist es für euch auch gerade so ein bisschen komisch oder hast du dich da auch ein bisschen mit allein gefühlt?
Ich glaube, dadurch, dass eben alle anderen auch aus dieser Bubble kamen, hatten die dieses Störgefühl nicht so sehr. Was sie halt hatten, war so eine Neugierde und auch eine Lust, was Neues auszuprobieren. Und die Gedanken, die ich da ganz am Anfang hatte, waren schon welche, die auch mit getriggert haben. So, es war aber dann eher dieses Positive, sowas für neue Chancen entwickeln sich da auch für uns. Und mein Gedanke war eben, okay, das ist mein Ziel. Ich will, dass jüngere Leute klassische Musik lieben lernen. Was muss ich dafür tun? Und dann kamen eben erst im ersten Schritt verschiedene Elemente und das mitentscheidende Element war eben, wo findet das statt? Denn es war klar, wir können nicht einfach im Konzertsaal spielen, weil dann kommen die jungen Leute wieder nicht, weil sie gar nicht erwarten, dass da was anderes passieren könnte. Und weil das nicht ihr Ort ist. So, und sie wissen, normalerweise sind ja nur ältere Leute, fühle ich mich irgendwie nicht zu Hause. Das heißt, wo findet es statt? Und die zweite Frage ist, was machen wir denn dann? Und die erste Frage wurde beantwortet mit dem glücklichen Umstand, dass ich die Chance bekam, mit dem Schauspielhaus in Hannover das zusammenzudenken, die dafür offen waren und gesagt haben, ja, hier in unserem Treppenhaus, da könnten wir uns sowas vorstellen. Und dieses Treppenhaus war auch konkret das, was ich angefragt hatte, weil es eben so ein Ort ist, der perfekt ist. Das ist eine Hochkultur, ein Hochkulturort, wunderschön, ultra cool und gleichzeitig ist ein Partyort. Da finden oder haben damals immer ganz regelmäßig sehr legendäre Partys auch stattgefunden. Und diese Mischung aus Hochkulturort und super niedrigschwellig und viele junge Leute kennen diesen Ort, waren der Grund, warum ich dahin wollte. Und natürlich, dass es zum Theatergefühl gehört hat. Und diese Theaterwelt war für mich schon immer das Inspirierendste und Kreativste, womit ich auch unbedingt super gerne zu tun haben wollte.
Kanntest du jemanden da beim Theater oder warst du auf einer Party da und warst am Tanzen und dachtest dir, boah, eigentlich wäre das doch der perfekte Ort für mein Konzert?
Beides. Also ich war da tatsächlich auch einfach bei Partys und wusste, dass es das gibt. Und ich hatte so ein, zwei Erlebnisse vorher im Theater gehabt. Ich habe mal mein Traum, ich habe mal bei Die Brüder Löwenherz die Schauspielmusik mitgemacht. Also bin da mal so eingesprungen und hatte so ein paar so kleine Kontakte mit dem Schauspielhaus, die es mir ermöglicht hatten, da mit den richtigen Leuten mal zu sprechen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich krasse Verbindungen irgendwo hin hatte oder auch dahin und deswegen war das alles easy, sondern es war echt ein Glücksfall. Und das war, wenn wir bei den Herausforderungen dann später sind, auf jeden Fall auch ein Thema. Ich hatte halt keine Ahnung, ich hatte keine Verbindung irgendwo hin, ich hatte gar keine Ahnung, wo man Geld herbekommt. Ich hatte ja, wie gesagt, kein Orchester, ich hatte kein Publikum, ich hatte gar nichts. Was ich halt hatte, war diesen Ort und ich hatte Ideen, was man da machen könnte. Das heißt, ich habe rumtelefoniert, habe ein paar Leute, Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die ich damals so ein bisschen an meiner Seite hatte, aktiviert, da mit mir reinzugehen, Gedanken zu entwickeln und vor allem auch den Rest des Orchesters aufzutreiben. Und diese Vision, was da passiert, hatte sehr viel damit zu tun, wie ich so einen Zugang zur klassischen Musik schaffen konnte. Und das ist irgendwie ganz schön, weil sich das, finde ich, heutzutage immer noch widerspiegelt in dem, was wir so machen, weil es eben keine intellektuelle Verortung von klassischer Musik will, sondern eine emotionale. Und so in dem Gedanken, ich will, dass junge Leute auch klassische Musik lieben lernen, war halt für mich klar, ich fange jetzt nicht an, da mit einer Einführung zu arbeiten und zu sagen, wir finden eine coole Person, die am Anfang erzählt, wie die Exposition in diesem Stück funktioniert und dann spielen wir eine Mozart-Sinfonie, sondern mein Gedanke war, wie können wir diese Musik ganz niedrigschwellig emotional verankern bei den Menschen. Und da kam mir natürlich das Theater gerade recht. Ich hatte auch schon vorher ganz viele Theaterstücke an der Musikhochschule mit konzipiert und überlegt und mit Theater zusammengearbeitet, ganz viel mit Schauspielstudierenden gemacht. Und meine Grundüberlegung war quasi, wenn wir einen Schauspieler, eine Schauspielerin haben, die vorher eine Beziehungskrise auf die Bühne legen und sich bis aufs Blut streiten und rausrennen und die Türe zu schlagen und dann beginnt Musik, dann brauche ich mir gar keine Gedanken zu machen, ob das bei den Menschen andockt, sondern das ist emotional sofort da. Sie verstehen, woran das anschließt. Und das war quasi das Konzept der ersten Jahre, der Classic Club, damals wie er hieß, in der Cumberlandschen Galerie. Immer Abende, die wir mit Dramaturginnen, Dramaturgen aus dem Schauspiel zusammen entwickelt haben, mit Regisseurinnen, Regisseuren und meistens zwei Schauspielerinnen und Schauspielern. Eigentlich verrückt, ne? Es ist jedes Mal wirklich ein richtiger Theaterabend entstanden, um die Musik herum, im Endeffekt so ein bisschen wie so ein Vorläufer jetzt vom Darkroom, da ist es ja auch so nur einfach im Dunkeln, die Musik steht im Kern, aber drumherum erlebt man Geschichten und das waren die ersten Jahre und der Ort, an dem das stattgefunden hat, war eben die Cumberlandsche Galerie, also ein Treppenhaus, also für alle, die es immer noch nicht mitbekommen haben, warum wir so heißen. Damals habe ich natürlich die ganze Zeit auch gedacht, scheiße, wir haben immer noch keinen Namen, was können wir denn machen? Hatten tausende von Ideen, die wie immer, wenn man nach Namen sucht, irgendwie alle total blöd waren. Und wie das so ist, wenn man im Theater ist, das Theater beschreibt immer gerne, was da ist und versucht die Dinge auch wirklich zu sehen. Und da habe ich gemeint, wir haben immer noch keinen Namen, meinte ich, wieso, ihr seid doch das Orchester im Treppenhaus. So, bam, da ist es.
Ich musste nochmal an sozusagen die Situation denken, so aus meiner Perspektive, also sozusagen, wenn man so aus diesem Musikbetrieb, Jugendorchester, irgendwie alle wissen schon so ein bisschen, wo es lang geht, hinkommt, lustigerweise entsteht dieser Gedanke, ich will was anders machen, bei den meisten Leuten erst dann, wenn sie in diesen Strukturen schon so ein paar Jahre drin sind. Also wenn du die Orchesterstelle dann hast und dich nach 3-4 Jahren dann so umschaust und denkst, was kann man jetzt eigentlich noch weitermachen? Ich kenne das jetzt alles, ich habe mich quasi qualifiziert auch, das ist ja bei uns immer so ein Riesenthema, ich habe mich qualifiziert für diese Position, da reinzukommen und sich sozusagen zu behaupten an diesen ganzen Orten, Musikhochschule, Job, ist eine Riesenaufgabe und ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das heißt, da überhaupt hinzukommen, ist total schwierig und es ist total spannend, weil wir jetzt in unserer Position erleben, dass ganz viele Leute, die es quasi geschafft haben, die sich qualifiziert haben, aber dann irgendwann genau dieses Störgefühl entwickeln, aber irgendwie halt so 15 Jahre später, als es oder 20 Jahre später, als es dir gekommen ist, weil sie eben merken, ah, okay, ich mache das jetzt und aber es gibt irgendwie so ganz viele Aspekte, die dann erst auffallen, so wie Schuppen von den Augen. Und das ist total spannend, weil wir halt mit diesen Leuten jetzt auch zum Teil zusammenarbeiten und die Teil des Orchesters geworden sind, die eben diesen anderen Weg gegangen sind, die haben ihre Orchesterstellen sich erspielt oder haben sich qualifiziert und sind dann auf die Idee gekommen, hör mal, das, was ihr da macht, das ist irgendwie, das stillt einen inneren Wunsch, ein inneres Bedürfnis, was vielleicht irgendwie von Anfang an nicht ganz so klar war, aber jetzt mir so offensichtlich erscheint.
Ich glaube, als junger Mensch stellt man das einfach nicht in Frage. So ging es mir, weil ich würde sagen, bin auch klassisch sozialisiert, Landesjugendorchester, spiele seitdem ich 3 bin, Geige und dann irgendwann Bratsche und kenne das alles und 1000 Konzerte gespielt schon als Kind und Jugendmusiziert gemacht, so dieses ganze Ding und dann fängst du an zu studieren und dann ist irgendwie der Vortragsabend von der Bratschenklasse in Hannover und dann sitzen dann so 3 Leute im Publikum und du spielst dann dein Hofmeisterkonzert, so denk mir, ja gut, kein Wunder, dass das keiner hören will, ist ja ein blödes Stück, aber egal, aber du denkst nicht drüber nach und denkst dir halt so, ja, das ist mein Leben, das gehört so. Und wie du schon sagtest, aber ich habe die ganze Zeit in mir gespürt, so, oh, da ist so eigentlich mehr. Wie geil wäre es denn mal so zu improvisieren, einfach zum Beispiel sowas. Das habe ich mir schon immer schon so als 18-Jähriger gedacht, so, oh, das wäre eigentlich, das würde ich so gerne mal machen. Habe mich das aber nie getraut und die Zugänge gefunden. Man geht zu diesem Trott und in der Ausbildung zum Musiker im Studium. Ist der Weg ja auch so vorgezeichnet. Das ganze Studium besteht darin, dass du ja irgendwie dieses dumme Hofmeisterkonzert, Entschuldigung, wenn ich es normal sage, aber dieses blöde Hofmeisterkonzert, also bei uns Bratsch ist Hofmeisterkonzert, bei euch Geigen ist es ein Mozartkonzert, bei den Cellisten ist Haydnkonzert.
Dass das zum Glück nicht doof ist bei den Geigen.
Nee, ja, genau, bei euch ist es nicht doof, aber bei uns ist schon richtig doof. Auf jeden Fall, dass du halt dieses Stück lernst, weil du das dann halt eben fürs Probespiel brauchst. Also das und noch andere ist klar, aber und das ist irgendwie so stark Inhalt von deinem Studium, dieser
Pflichtaufgabe.
Weg, diese Pflichtaufgabe, die dann halt nur dafür da ist, dass du dann halt bei einem Orchester vorspielen kannst, um dort eine Stelle zu bekommen. Und da führt der Weg hin und dann gibt es noch so ein paar kleine Nebenwege, so klar, man könnte irgendwie Kammermusik machen, aber damit kann man kein Geld verdienen, das machen nur die allerwenigsten, dann könnte man Solist werden, aber dafür muss man zum einen Bock drauf haben, zum anderen halt extrem gut sein und halt irgendwie diese Persönlichkeit haben, dass man halt auch Bock hat, sein ganzes Leben alleine da irgendwie zu fristen und sehr einsam zu sein. Das ist auch nicht für jedermann. Oder man kann dann natürlich auch noch unterrichten, aber da ist das Prestige dann, das ist dann irgendwie nicht so hoch angesehen wie die anderen Sachen, was irgendwie auch Quatsch ist. Also ja, und aber keine Ahnung, so als 18, 19, 20, 23-Jähriger denkt man sich, das ist ja ganz normal.
Aber das ist halt tatsächlich das Erstaunliche, dass es nicht die jungen, allerjüngsten Leute sind. Das erleben wir auch, wenn wir mit Leuten aus dem Jugendorchester oder so sprechen und irgendwelche Projekte machen, wo die sozusagen sich ausprobieren sollen. Das ist gar nicht so selbstverständlich, dass die auf neue Ideen kommen, sondern eigentlich will man erst sich in der Welt zurechtfinden, wie sie ist und da reinpassen, weil das will man, er will ja auch dazugehören irgendwie.
Klar, und wenn ich jetzt 14 bin und im Landesjugendorchester Klarinette spiele, was habe ich denn für ein Bild von der Orchesterlandschaft? Also wo will ich denn hin? Ich sehe ja da keine freien Ensembles, sondern ich sehe die Berliner Philharmoniker oder so, ne? Also ist ja auch ganz klar, dieses Bild ist ganz klar geprägt von den großen Kulturorchestern, von festen Orchesterstellen. Alles andere ist ja auch total, wenn du jetzt jemanden beschreiben würdest, wie dein Leben aussieht, Mori, würde man auch sagen, es ist einfach extrem kompliziert und dann würde man als 13-Jähriger sagen, so, oh Gott, keine Ahnung, lass mal lieber eine Stelle im festen Orchester anstehen. Das ist
auf jeden Fall nicht so einfach zu beschreiben.
Ja, genau, es ist einfach kompliziert. Ja. So, ne? Genau, das heißt, also mein Glück war quasi, dass da bei mir zwei, quasi, wie das so oft so ist, wenn kreative Dinge entstehen, wenn zwei Welten aufeinander prallen, die vorher nichts miteinander zu tun hatten. So. Und mein Ziel musste quasi sein, euch zu finden, die eben schon in früheren Jahren auch schon gemerkt haben, sie haben Lust auf anderes. Und das war in den ersten Jahren natürlich noch gar nicht wirklich so in der Form so. Dieses Orchester hat sich ja so, wie es jetzt auf den Bühnen spürbar wird, ja erst vor, ich würde sagen, so ab 2014 so langsam gebildet. Das heißt, da sind, wie viel? 8 Jahre schon vergangen gewesen.
Das ist sozusagen die Dunkelzeit, wo es keine Aufzeichnungen gibt, was davor war.
Ja, und ich meine, das ist verrückt, weil diese 8 Jahre waren halt schon extrem krass auch. Also die Jahre danach waren auch krass auf eine Art, aber in diesen 8 Jahren, es gab halt quasi nichts. Also ich hatte immer eine, zwei Mitstreiterinnen an meiner Seite, die einfach ehrenamtlich ganz viel Zeit da reingesteckt haben und ganz viel mitgeholfen haben. Das war unglaublich
neben
toll.
Neben deiner natürlich ehrenamtlichen und selbstausbeuterischen Tätigkeit.
Ja, ich habe ja quasi 50 Stunden die Woche für dieses Orchester gearbeitet, ohne irgendeinen Pfennig dafür zu bekommen. Und auch das Orchester hat im ersten Jahr zum Beispiel noch gar kein Geld bekommen, als sie da gespielt haben oder die Menschen, die da gespielt haben. Und ich habe quasi immer irgendwie so auf Zeit Menschen gefunden, die sich damit eingebunden haben und die geholfen haben. Und trotzdem hing natürlich unglaublich viel an mir. Ich kann mich noch erinnern, dass ich bei einem Projekt zwei Transporter gefahren habe. Den einen Transporter mit dem ganzen Schlagwerk, den anderen Transporter mit dem ganzen Licht und dann damit allein schon jonglieren musste, um irgendwie zu überlegen, wie kann ich den einen Transporter, wie komme ich von dem Konzertort wieder zurück, um den anderen Transporter abzuholen. Dann musste ich selber noch das Licht aufbauen, dann noch schnell das Konzert dirigieren und am Schluss irgendwie alles wieder zurückbringen und auf und abbauen und so. Und das war auch noch in einer anderen Stadt. Und dann noch irgendwelche 50 Stühle noch in den 14. Stock allein zurückbringen um nachts um 3 und so. Solche Situationen gab es die ganze Zeit. Also völlig absurd. Und dazu gab es eben so eben diese tollen Menschen, die geholfen haben. Und es gab im Orchester so 3, 4, 5 Leute, die relativ stabil in den ersten Jahren auch dabei waren. Dann ganz viele, die einfach ein Projekt mal gespielt haben und dann wieder andere Wege gegangen sind. Auch diese 5, also Tine ist ja wirklich die Einzige, die auch diese Zeit noch miterlebt hat. Und Anne Harrer, die auch in diesen Zeiten schon dabei war, die überhaupt wissen, was damals eigentlich los war. Ist ja auch ganz witzig, wir haben neulich ein Konzert gespielt, das war eben das Schattentheater, das letzte, nee, Schattenkonzert, genau, im sogenannten Conti-Foyer in der Uni hier in Hamburg, in Hannover, und das war so witzig, weil dann irgendwann mal ihr so gesagt habt, ja, hey, das ist eigentlich ein ziemlich cooler Ort, da könnte man öfter mal Konzerte spielen. Und ich meine, ja, also nachdem wir 2 Jahre lang in der Kummerlandschen Galerie gespielt hatten, mussten wir da ausziehen aus unterschiedlichen Gründen und wir sind in dieses Conti-Foyer gezogen. Wir haben 2 Jahre lang da damals Konzerte gespielt. Das weiß niemand mehr.
Guter Ort.
2008 bis 2010 oder sowas.
Ja, genau. Ah,
krass.
Das lag auch daran, dass tatsächlich dieser Klassik-Club richtig gut funktioniert hat. Also bei allem, was damals nicht da war. Es gab keinerlei Strukturen, keinerlei Geld, nichts. Ich hatte keine Ahnung von gar nichts. Es war völlig absurd, damals zu denken, dass wir mal bei irgendeinem Festival spielen würden, dass irgendjemand mal außerhalb von Hannover von uns hört. Und trotzdem haben diese Veranstaltungen da super gut funktioniert. Es waren echt auch richtig coole und manchmal ultra witzige und dramatische Abende da mit den Schauspielerinnen und Schauspielern. Und das war immer ausverkauft. So. Allerdings, ausverkauft heißt halt auch, man konnte es immer nur ein einziges Mal spielen, weil das halt im Schauspielkalender sonst gar keinen Platz mehr gefunden hat. Man hätte es irgendwie 4 Wochen später vielleicht nochmal machen können. Das geht ja bei uns immer nicht. Und das war immer ganz schnell ausverkauft. Also man konnte dafür eigentlich gar keine Werbung mehr machen und so. Das heißt, auch das war ein Grund, warum wir da mal raus mussten und irgendwie so in die freie Welt gehen mussten. Aber das war natürlich auch ein Grund, warum ich das überhaupt durchgehalten habe, über die ganzen Jahre an dieser Vision festzuhalten, dass es Sinn ergibt, sowas auszuprobieren und neue Wege zu gehen, weil ich gemerkt habe, da sind viele junge Leute, da sind auch ältere Leute, aber das ist einfach ein total tolles, gemischtes Publikum. Ganz viele Menschen, die so vorher noch nie klassische Musik gehört haben, die dann da richtig angefixt waren danach und die gemeint haben, so, es war so ein toller Abend. Es gibt jetzt immer noch Menschen, die damals da waren, die noch von diesen Konzerten damals erzählen. Und wenn das, glaube ich, nicht so gewesen wäre, dass das auf eine Art auch ein Erfolgserlebnis war, dass ich gemerkt habe, da ist was in dieser Vision, was Sinn ergibt, da dran zu bleiben, dann hätte ich diese ganzen Härten der nächsten Jahre mit Teams, die dann weggebrochen waren, mit unglaublichen Geldproblemen und dieses unglaubliche Learning, was vor allem auch ich gehen musste in den ganzen Jahren, was es eigentlich bedeutet, so ein Unternehmen aufzubauen, hätte ich, glaube ich, einfach niemals durchgehalten.
Wie viel, also wenn du so sagen müsstest, pro Jahr, wie viele Konzerte habt ihr damals in dieser wirklich allerersten dunklen mittelalterlichen Zeit, wie viel habt ihr da so gespielt eigentlich?
Also es waren tatsächlich in den ersten 2 Jahren in jedem Jahr 4 Konzerte. Über das ganze Jahr verteilt, immer in der Cumberlandschen Galerie und das war's. Dann fing es eben an, dass es so eine Förderung gab vom Land, wo ich dann auch gemerkt habe, ah, es gibt Förderungen, man muss sich dafür bewerben, wie geht das überhaupt und so. Und die haben damals gesagt, jedes Konzert, was wir fördern, muss an 3 verschiedenen Orten stattfinden. Das heißt, die nächste Challenge war für mich, und die 2 Leute, die mir da geholfen haben, rauszufinden, wenn wir ein Konzert in Hannover spielen, wo wären denn 2 andere Orte in Niedersachsen, wo wir das auch noch spielen können. Super absurd. Also wir haben lustigerweise in Lüneburg damals einen tollen Ort gefunden mit einem studentischen Verein vor Ort, die für uns dann auch 2 Jahre lang diese Konzerte organisiert haben. Aber der 3. Ort war eine Katastrophe. Also es gab Konzerte, wo wir wirklich, weiß ich nicht, nach Osnabrück mit dem ganzen Orchester und dem Schauspiel und Licht und allem gefahren sind und da waren 2 Leute im Publikum. Weil natürlich kann man nicht einfach irgendwo anders hinfahren und ein Konzert spielen. So. aber woher sollten wir denn da Partner und Partnerinnen haben in anderen Städten? Also es war schon auch eine bisschen absurde Förderung, die uns auch fast das Genick gebrochen hätte. Aber das hat dann dazu geführt, dass wir 2 Jahre lang dann immer jedes Konzert 3-mal gespielt haben. Also waren es schon 12 Konzerte im Jahr. So, das, und dann kam vielleicht mal irgendwo hier mal eine Anfrage, so eine ganz kleine dazu, im Rahmen der Musikhochschule mal irgendwas zu spielen. Das waren so die Anfänge.
Ja. Gab es da mal Stillstand? Also so ein Jahr, wo eigentlich nichts war und man, oder gab Pause?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe irgendwie nach diesen ganzen Anfangsjahren 2011 irgendwann gemerkt, ich bin komplett fertig, es geht gar nichts mehr, ich muss mal ein halbes Jahr raus. Und da habe ich ein halbes Jahr lang eine Auszeit genommen und es gab eigentlich keine Orchesterprojekte. Allerdings lief da gerade eine Produktion mit dem Schauspielhaus dann in Hannover zusammen, wo wir den Silbersee von Kurt Weill gespielt haben. Und die lief weiter während der Zeit, hat dann jemand anderes dirigiert. Das heißt, noch nicht mal da gab es wirklich einen Stillstand.
Das ist so lustig, mein erstes Treppenhaus-Projekt, was ich von außen gesehen habe. Ich habe, bevor ich zum ersten Mal mitgespielt habe, ein paar Konzerte von außen gesehen, war Silbersee und du hast noch nicht mal dirigiert. Und mir wurde schon so von dir erzählt und ich habe dann gedacht, ah, das habe ich mir irgendwie ganz anders vorgespielt, den Menschen. Du bist wirklich
ein ganz anderer Mensch gewesen.
Ja, ja, und du warst ja, ich glaube, du warst irgendwie auch mal in Neuseeland dann irgendwann. Ne?
Während der Auszeit, ja.
Genau. Ah, während der Auszeit. Und dann habe ich dich irgendwann bei einem Abschluss von einem damaligen Orchestermitglied, die spielt jetzt heute in der Oper und ist oft auch noch bei Treppenhausprojekten dabei. Und da warst du im Publikum und da habe ich dich zum ersten Mal kennengelernt und du warst ultra braun gebrannt, sahst aus wie so ein Surfer-Typ. Und ich dachte so, was ist das für ein Dude? Der passt, also du hast auch wirklich rein vom Optischen überhaupt nicht in diese ein bisschen ja, studierte, leicht steife Hochschulabschlusswelt reingepasst. Also so, und also ich war wirklich, ich kann mich noch erinnern an so eine leichte Irritation, wer ist der Typ so? Habe ich euch noch nie erzählt.
Nee, das stimmt. Ja, irgendwie waren das dann so die Zeiten, weiß ich auch nicht, da hat sich dann so langsam ja dann doch ein bisschen was aufgebaut. Es war immer noch extrem weit davon entfernt, dass wir Strukturen aufbauen konnten. Also immer noch lang nicht, irgendwie noch nicht mal eine halbe Stelle, die wir irgendwie vergeben konnten oder so. Aber wo so langsam so Anfänge dieses Orchesters sich so herausgebildet haben. Und das weiß ich auch noch. Ich habe dich zum ersten Mal gesehen, wie du im Hochschulorchester gespielt hast und du hast Konzertmeister gemacht. Bei, weiß gar nicht mehr, was
für ein Projekt, war ne? West Side Story mit AG und American in Paris und so.
Genau, und mein damaliger Professor hat dirigiert, genau, und du warst Konzertmeister, warst auch so eine sehr ungewöhnliche Figur irgendwie auf eine Art, fand ich nicht richtig so wahrgenommen. Und wie das dann immer so ist an der Musikhochschule, so, ne, dann wird dann immer so, ja, guck mal, das ist der Moritz, der spielt richtig toll und so ein guter Typ und so. Und habe ich auch gedacht so, ja, cool, das wäre eigentlich gut, wenn der auch mal bei uns spielen würde und so. Und irgendwie sind wir auch erst gar nicht zusammengekommen, weil wir so ein Projekt gemacht haben damals gegen Putin. Also wir sind so
stimmt, irgendwo Simon hat das irgendwie
so Open Air, irgendwie hat Putin irgendwie in Hannover irgendeine Veranstaltung gehabt und wir wollten echt einfach nur dahin ziehen und Musik machen, so quasi als Protest gegen, ich weiß gar nicht, was damals das Thema war, aber es war auf jeden Fall schon eher. Und ich fand es spannend, weil du irgendwie gesagt hast, nee, ich will erstmal genau wissen, was da eigentlich Sache ist und worum geht's da eigentlich genau und so pauschal will ich gar und so. Fand ich eigentlich total spannend, aber erstmal sind wir gar nicht zusammengekommen, es war dann irgendein weiteres Projekt.
Ja. Ja, und, du bist ein bisschen früher als ich, glaube so ein halbes Jahr oder so.
Also aber von diesem Putin-Projekt höre ich zum ersten Mal, das ist ja witzig. Ja. Das
die haben 8. Streichquartett von Schostakowitsch gespielt, so ein bisschen als Protestaktion.
Ja. Spannend.
Jetzt im heutigen Rückblick hätte ich eigentlich sehr gerne mitgespielt.
Ist auch witzig, dass du da so, also da, ja, so nachgefragt hast und sowas. Spannend. Hätte ich nicht gemacht. Gesagt, ja klar, mache ich.
Und ja, aber es war schon speziell, ne? Wir sind quasi zu der Demo gefahren und haben da einfach so uns hingesetzt und einfach gespielt. Und, ne? Also als nicht so ein Arty, wir gehen in irgendeinen Raum und entwickeln ein Projekt zum Thema Russland und das war schon, also war schon nachvollziehbar, Flashmob, was wir danach gemacht haben.
Ja, war schon ein bisschen ruppiger, die Projekte dann teilweise.
Ja, auf jeden Fall. Da müsste auch nochmal eine Folge zu machen zu den ganzen
Jugendsünden
und Dingen, die damals passiert sind, so. Genau, Yannick, ich kann mich an dich das erstmal erinnern, glaube ich, beim Darkroom.
Boah, ich bin auch immer überlegen. Ich glaube, irgendwie, ich meine, das erste Mal, wo ich dabei war, haben wir Souvenir de Florence gespielt. Das war, glaube ich, noch was anderes.
Bei so einem inklusiven Projekt?
Ja, vielleicht.
Nee, das kann nicht sein, weil da war ich auch schon dabei und du warst vor mir dabei.
Ich
glaube, du hast den allerersten Darkroom, den Polar Darkroom hast du, glaube ich, gespielt.
Also an das Projekt kann ich mich sehr gut erinnern, im Zirkuszelt beim Haus der Jugend. Und ich weiß nicht, mir ging es so, ich saß in den Proben und dachte mir so, boah, so ein Quatsch. Und weil ich es irgendwie nicht, weil es war ja auch einfach, es war ja alles nicht so gut organisiert, wie es jetzt ist und alles so ein bisschen rumpelig und hier und da und die Idee hier und so. Und ehrlich gesagt hat man erst so richtig verstehen können, was das jetzt hier für ein Projekt ist, nachdem man es das erste Mal vor Publikum gespielt hat. So, dann ist das wirklich alles zusammengekommen und da hat man wirklich gecheckt, so in der Generalprobe dann schon auch, aber ist man nicht so aufnahmefähig und da war ich dann begeistert und ich werde auch nicht vergessen, weil wir haben 2 oder 3 Konzerte gespielt mindestens 2, vielleicht sogar 3 und das erste war so ganz okay besucht, also war schon voll und dann am zweiten Tag, wo es nochmal gespielt hat, hat sich das so sehr rumgesprochen, dass da vor diesem Haus der Jugend, vor diesem Zirkuszelt war eine Schlange bis zur Straße. Unglaublich viele Leute, die man dann halt auch, von denen man dann irgendwie die Hälfte der Schlange musste man dann wieder nach Hause schicken und die mussten dann am nächsten Tag wieder kommen. Aber am nächsten Tag war die Schlange dann noch länger, so bis zum Maschsee gefühlt. Und irgendwie die Reaktion und die Art und Weise, wie man da Musik macht und wie dann Schauspiel, Text und Musik und das Setting ist ja auch ein spannendes Setting, weil das Publikum liegt auf Feldbetten. Ich weiß nicht, ob wir sie damals schon reingeführt haben zu ihren Plätzen oder die einfach so hingegangen sind. Weiß ich nicht, ist auch egal, aber das Setting ist irgendwie speziell.
Schon reingebracht, ehrlich
kann
gesagt.
Schon sein. Und auch einfach diese, mich hat auch geflasht, diese Wucht von den Synchronsprechern, also weil die haben ja einfach schon wirklich, gehen auf eine ganz tolle Art und Weise mit Sprache und Text um. Und das dann halt in Kombination mit Musik macht das Ganze, macht halt diesen Text so wahnsinnig besonders und so schwer und das, ja, das hat mich einfach fasziniert. Und das hat mir schon auch ein bisschen die Augen geöffnet. Also war schon so ein Moment, wo ich dachte so, okay, krass. Ja, okay, so geht's auch.
Und das war ja auf jeden Fall eine Zäsur damals. Bis dahin war auch schon super viel passiert. Also wie gesagt, das waren ja schon 8 Jahre vergangen und wir haben nicht nur diesen Klassikclub gespielt bis dahin, wir haben Notfallkonzerte sind schon vorher entstanden, wir haben auch diese anderen Notfallkonzerte gespielt, die ja auch irgendwie auf eine Art ganz toll waren, wo wir mit dem
das
THW
E-Mail-Zentrum und so, ne?
Oder die Flügelschlachtanlage angegriffen haben.
Aber das war schon ein bisschen, also es gab so diese allerersten Notfallkonzerte.
Ja, Edition.
Da kann ich mich erinnern an ein Plakat, wo irgendwie aus so einem Einsatzwagen raus mit so Nebel alle rausgeholt, dann war Michael mit seiner Trompete, mit seiner Posaune, ich kann mich an diese Plakate, die in der Hochschule hingen, erinnern. Also das hat man irgendwie als Studi damals schon irgendwie so wahrgenommen und es hatte so einen gewissen interessanten, mysteriösen Flair, den man aber nicht so ganz zuordnen konnte. So.
Ja, weil ich glaube, es gab damals auch noch so andere Studierendenorchester, die sich so rausgegründet haben, die irgendwie mehr in der Hochschule verankert waren, hatte ich so das Gefühl.
Ja, ja, es gab dieses Shostakovich-Orchester.
Ja, genau, ne? Stimmt. Solche Sachen gab es, aber das so halt, wo die dann halt irgendwie auch versucht haben und sich natürlich auch die Fahnen geschrieben haben, wir machen alles anders, aber letzten Endes haben die alle nichts anders gemacht, so haben einfach das gemacht, was jedes andere Orchester macht. Und das Treppenhausorchester hatte damals schon so einen, ja, so einen speziellen Ruf, also einen guten Ruf, aber es war nicht so tief in der Hochschule verankert, allein schon, weil alle anderen Orchester dann auch immer in der Musikhochschule ihre Konzerte gespielt haben, zum Beispiel. So, das war dann irgendwie so das Ding. Und das Treppenhausorchester war woanders. Und ja, ich habe immer diese Plakate gesehen und dachte mir so, was ist das? Aber.
Und das ist ja auch irgendwie krass, ne? Also es ist schon super anspruchsvoll, so ein neues Ensemble, sei es ein Kammerorchester oder irgendwas, hochzuziehen. Also alleine irgendwie Ticketverkäufe, Werbung, pipapo, das ist Stühle, Notenständer, Noten. Wenn man das mal versucht selber zu machen, weiß man, wie viel Arbeit das alles ist. Und Thomas, du bist dann irgendwie diese extra Meile gegangen mit Licht, mit Schauspiel, mit Inszenierung, also mit sozusagen 1000 extra Ebenen, die noch dazugekommen sind. Das ist immer noch heute stellt das uns für krasse Herausforderungen, weil wir eben zu diesem extremen Aufwand, den sowieso schon die Organisation eines Orchesterkonzerts an einem ungewöhnlichen Ort ist, dann noch diese zusätzlichen künstlerischen Ebenen reinbringen. Und das stelle ich mir halt gerade in der dunklen Mittelalterzeit ultra anspruchsvoll vor. Du hast jetzt gerade so einen kleinen Einblick mit diesen 2 Transportern. Gibt es noch weitere Unmöglichkeiten, die irgendwie da passiert sind?
Naja, also ein Thema waren natürlich auch immer die Orte, ne? Denn es ist natürlich unglaublich viel leichter, das haben wir halt gemerkt, nachdem wir ausgezogen waren aus dem Schauspielhaus an einem Ort, was zu veranstalten, der genau dafür gemacht ist, nämlich zum Beispiel die Kumbalandische Galerie. Sobald man da nicht mehr ist, merkt man, was das bedeutet, wenn es keinerlei Infrastruktur gibt. Wir haben ja schon damals immer an sehr ungewöhnlichen Orten gespielt und diese Orte dann dafür einzurichten, das überhaupt hinzukriegen, überhaupt dahin zu dürfen, was wir an Anträgen geschrieben haben, ans Ordnungsamt, um irgendwie eine Sondernutzungsgenehmigung, also Katastrophe. Und es kommt ja auch noch dazu, dass wir quasi immer selbst veranstaltet haben. Ne? Also andere Ensembles, andere Quartette gründen sich, spielen einen Wettbewerb und werden dann eingeladen und spielen dann halt die ganze Zeit bei Veranstaltern, die halt veranstalten und die wissen, wie das alles läuft. wir haben alles selber gemacht. Also wir haben immer, also bis wir das erste Konzert gespielt haben, was nicht von uns selbst veranstaltet war, sind Jahre vergangen, so, ne? Also das waren schon krasse Herausforderungen. Und dann, nachdem eben diese ganzen ganz wilden Jahre vorbei waren, war eben dann so echt so diese Zeit, so 2013, 2014, glaube ich, eine ganz wichtige, weil da eben zum Beispiel das passiert ist, was du gerade beschrieben hast, Janik, wo ich auch das erste Mal dachte, wow, hier passiert gerade was, das ist irgendwie groß. So, da ist so eine Faszination da. Und das war auch eine Zeit, in der wir über Jahre sehr intensiv mit einem Dramaturgen und Regisseur zusammengearbeitet haben, mit Volker Bürger, mit dem wir jetzt auch immer noch viele Sachen machen, der ganz viele super entscheidende Impulse reingebracht hat, auch meinen Horizont extrem erweitert hat. Wie gesagt, also ich habe eigentlich jahrzehntelang einfach nur gelernt, die ganze Zeit neue Dinge gelernt und so viele Sachen reingebracht hat. Auch Pay What You Can zum Beispiel hatte er aus Kanada mitgebracht, weil er das da kennengelernt hatte. Hat niemand damals gemacht in Deutschland. Ich glaube, wir waren mit die Ersten überhaupt, die das deutschlandweit gemacht haben, und das wäre auch wichtig gewesen für unser Konzept, junge Leute und auch andere Menschen ins Publikum zu holen, dass es nicht eben abschreckende Eintrittspreise gab. Selbst 7 Euro waren für junge Leute damals zu viel. Also es war einfach Geld, dass sie vielleicht für sowas nicht zahlen wollten, weil sie ja danach gar nicht gesucht haben. So absurd. Und sobald man gesagt hat, das ist erstmal egal und guck mal danach, war schon viel besser. Also es war super wichtig, dann ihn auch dabei zu haben. So. Und dann eben euch langsam dazu zu gewinnen, 2013 und auch zu merken, so, da gibt es jetzt so.
Das waren genau die Jahre, wo wir dann gekommen sind. Ne? Ich weiß nicht, ob du schon 2012.
Nee, ich glaube, kommt schon hin. 2013 muss ja es gewesen sein. Also, erste Anfrage, ich habe es ja schon mal im Podcast erzählt, war so, ich habe jetzt die E-Mail leider nicht gefunden, aber es war wirklich, kam von Anne Hara damals und ich habe mich sehr gefreut irgendwie. Und auch einfach, weil ich dachte, so, oh, klingt irgendwie spannend, und es waren so irgendwie so 7 Probentage, 4 Konzerte, Gage, 600 Euro. Und ich dachte mir, geil.
So viel Geld. Aber ist ja gut, also als wir dazu gekommen sind, gab es schon Gagen.
Ja, tatsächlich. Wir
sozusagen nicht die ganz roughe Zeit.
Ja, nee. Wir müssen eigentlich totale Dankbarkeit für die Menschen, die das auch am Anfang mitgetragen haben, die auch mit sehr viel Idealismus dabei waren und jetzt wahrscheinlich aus allen möglichen Gründen jetzt was ganz, ganz anderes machen. Das ist schon auch spannend.
Ja, und vielleicht, weil du gerade danach gefragt hast, Mori, es gab natürlich viele Phasen und Situationen, in denen eigentlich klar war, weißt du was, vergiss es. Also hör einfach auf. Es macht dich kaputt. Es war ja auch wirklich über ganz viele Jahre wirklich nicht witzig. Also es gab immer wieder ganz unglaublich tolle Erlebnisse und Konzerte. Aber insgesamt war es vor allem für mich einfach eigentlich gar nicht erträglich, unter diesen ganzen Bedingungen dieses Ding aufzubauen. Und ich erinnere mich an eine Situation, die vielleicht so ein bisschen die härteste war. Wir hatten eben diese Phase hinter uns, wo wir im Schauspielhaus gearbeitet hatten mit eben den Menschen am Haus. Dann hatten wir eine Phase, in denen ich Menschen aus dem Schauspielhaus mitgenommen habe. Vor allem einen Regisseur und eine Dramaturgin, die irgendwie darauf Lust hatten, mit mir weiter diese Projekte zu entwickeln. In dieser Phase gab es eben diese Situation, wo wir auch diese Auswärtskonzerte dann immer machen mussten. Und ich kann mich erinnern an eine Fahrt zurück. Und zwar war das so, wir hatten 3 Konzerte gespielt. Ich hatte mich wie immer um alles gekümmert und das Licht selbst aufgebaut und was weiß ich, und einen Transporter gefahren. Und da bin ich auch den Transporter gefahren, zurück aus Göttingen. Und wir hatten in Göttingen einen Auftritt gehabt, wo auch nur total wenig Leute waren, zusammen mit einem Verein, der das irgendwie organisiert hat, auch ein studentischer Verein, die sich natürlich nicht genügend beteiligt gefühlt gehabt haben. Das war alles wirklich komplett chaotisch. Die waren unzufrieden, alle waren unzufrieden. Und dann sind wir wieder weggefahren und mit mir in dem Transporter saßen der Regisseur und die Dramaturgin. Und die beiden haben mir die ganze Fahrt lang einfach gnadenlos erzählt, dass es so alles nicht geht, dass es eine Katastrophe ist und dass sie raus sind. Und da bei dieser Fahrt ist quasi alles zusammengebrochen. Ich habe gemerkt, so, ich habe jetzt kein Schauspielteam mehr, das mit mir Projekte entwickelt. Diese Auswärtskonzerte, das funktioniert alles nicht. Die Partner da, die wollen wahrscheinlich sowieso nichts mehr mit uns machen. Ich muss jetzt noch den Transporter gleich noch irgendwie wegbringen und gucken, wie ich diese ganze Technik wieder irgendwann mal in den nächsten Tagen irgendwie wieder wegbringe und was weiß ich. Und wie gesagt, ein Orchester gab es auch nicht, gab irgendwie gar nichts mehr um mich rum. Und auch das die ganze Zeit einfach von den beiden zu hören, so was alles irgendwie scheiße läuft, was nicht funktioniert und so, war schon echt richtig hart. Und das sind dann so Situationen, wo ich mich heute immer noch frage, warum zum Teufel habe ich dann da immer noch weitergemacht? So, also was hat mich da dran gehalten? So eine komische Hartnäckigkeit und Naivität.
Das ist halt, ich irgendwie nicht verlassen. Weil es gibt halt so viele Ensembles, die alle auch irgendwie so angefangen haben und wahrscheinlich schon 10 Schritte vorher aufgelöst worden sind. Ich meine, wir alle haben irgendwie auch noch Quartett gespielt und das kommt dann so schnell zu persönlichen Zerwürfnissen oder irgendwer kriegt eine feste Anstellung oder irgendwer will in ein anderes Land ziehen. Pipapo, also es gibt da so viele, wie soll ich sagen, Alternative Universes, wo sozusagen dieses Orchester hätte, also sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass es diesen einen Weg gibt, wo dieses Orchester dann irgendwie überlebt und ist also astronomisch klein eigentlich.
Ich würde auch sagen, dass auch die es geschafft haben, irgendwie glaube ich nicht so eine, also das hätte ich weiß es jetzt nicht, aber ich habe das Gefühl, das geht dann auch schneller. Also ich finde,
auf jeden Fall.
Ich weiß auch nicht, also ob wir jetzt unseren Durchbruch schon hatten oder nicht, ist ja auch scheißegal, aber irgendwie steht es jetzt auf so auf 4 Füßen, die irgendwie schon auch, also die nicht bei jedem Windstoß umfallen und sowas. Das ist irgendwie, also passt schon, aber irgendwie die Genese, so 20 Jahre fühlt sich auch lang an einfach.
Ja, genau. Also ich würde sagen, es liegt zum einen daran, dass ich eben wirklich keine Ahnung hatte. Und zwar über viele Jahre keine Ahnung hatte. Auch das ist ja ein Unterschied, ne? Sehr viele Menschen, die so Ensembles gegründet haben, waren ja in dieser Bubble komplett drin und hatten tausende von Kontakten, haben, sobald sie was Cooles geschaffen haben, hatten die dann schon den einen coolen Typen, dem sie davon erzählt hat, da konnten, und dann konnten sie auf seinem Festival mal spielen und dann wurden sie gesehen und dann wurden sie von anderen. Nichts davon hatte ich und auch das meiste davon gab es damals auch noch gar nicht, als ich damit angefangen habe. Das war ja 10 Jahre bevor ganz viele dieser coolen neuen Sachen, die man jetzt so kennt, jetzt überhaupt entstanden sind. Also ich hatte 0 Kontakte, ich hatte keine Ahnung. Es gab nicht das Ensemble, was das gegründet hat, sondern einfach so diesen einen Menschen. Das ist ja auch, also ein Riesenunterschied macht, wenn so ein Ensemble sowas gründet, hat man direkt 20 Leute, die anpacken können, die was machen können, wo man Aufgaben verteilen
Schultern.
Kann.
Ja, 40 ja.
Schultern.
Ja.
Dass die auch so solche Krisen auffangen auf eine Art. Also manchmal brauchen wir wirklich einfach nur so, ist nicht so schlimm, wir machen weiter sowas.
Aber oder wenn eine Person richtig mal am Boden ist, dann übernimmt die andere. Thomas, du musstest dich selber vom Boden irgendwie auflesen dann, ne, in so einer Situation zum Beispiel. Aber krass.
Und andere konnten dann zum Beispiel, sobald man ein Projekt hat, aktiviert man die ganzen Kolleginnen und Kollegen vom Landesjugendorchester oder vom Bundesjugendorchester, mit denen man gespielt hat. So, ich kannte keinen Menschen so ungefähr. Ich kannte so 5 Leute, die ich an der Musikhochschule kannte, mit denen ich irgendwie zu tun hatte. Andere wissen einfach so ein bisschen, wie das Business läuft, was es so gibt. So, ich hatte keine Ahnung von gar nichts. Deswegen hat es so lange gedauert. Außerdem habe ich ja wirklich damals was ganz Neues gemacht. Also kein Konzertveranstalter damals konnte solche Sachen irgendwie veranstalten, hatte damit irgendwie was zu schaffen.
Ist heute noch, immer noch anspruchsvoll genug, obwohl wir eine super Agentur haben, die da ganz tolle sozusagen, wie soll ich sagen, Bildungsarbeit macht und auch der Markt inzwischen sich extrem verändert hat. Es ist nach wie vor schwierig, uns so auf eine Weise einzuordnen in eine Kategorie, die alle mit dem ersten Blick verstehen. Es ist nach wie vor so, ich habe so viele Momente gehabt, wo ich erzähle, ja, ich bin im Orchester im Treppenhausorchester. Und wo dann halt Leute erstmal so ein, oh ja, spielt ihr auch mal mehr auf der Toilette oder wie ist das so? Also so einen blöden Witz bringen, weil einfach der Name auch schon so.
Der Name war auch ein großes Problem immer.
Riesen sozusagen das Gegenteil von dem ist, was normalerweise bei klassischer Musik zählt, nämlich Prestige. Richtig hochwertiges Produkt, was irgendwie was hermacht, wo die Leute sich irgendwie gerne mit assoziieren. Und das war halt immer nicht das, was bei uns sozusagen in erster Linie zu sehen war, zumindest, ja.
Ja, genau. Und dann sind wir halt, muss man doch immer mal wieder sagen, wir sind halt in Niedersachsen, ne? Und in Hannover. Also alles, was man hier macht, hat sehr viel schwerer gesehen zu werden, als wenn man jetzt irgendwo in Berlin so ein Projekt startet oder vielleicht in Hamburg oder so. Also kamen irgendwie ganz viele Sachen zusammen, die auf jeden Fall, glaube ich, das Ganze um bestimmt 6 Jahre verzögert haben, bis das mal so ein bisschen Hand und Fuß bekommen hat.
Ich glaube, ich löse für mich immer so, ist so ganz schwäbisches Wachstum, was wir gemacht haben. Langsam, aber stetig. Und dann steht alles auf
Treppchen
soliden
Füßen. Treppchen.
Treppchen für Treppchen.
Stimmt, das ist auch ein gutes Sinnbild.
Vielleicht jetzt zum Schluss nochmal einen Schritt zurück, wenn man sich jetzt überlegt, also heute, damals 4 Konzerte pro Jahr, heute spielt das Treppenhausorchester mehr als 120 Konzerte pro Jahr. Es gab das Orchester so, das Ensemble ja gar nicht, jetzt gibt es das und was von damals ist jetzt heute noch übrig geblieben?
Also ich glaube tatsächlich, was ich vorhin ja auch schon gesagt habe, so die Grundvision, der Kern dessen, was uns wichtig ist, ist immer gleich geblieben. Es geht um Gemeinschaft bei uns, es geht um Gemeinschaft mit dem Publikum, es geht um die Art, wie wir Musik lieben und wie wir Musik auch lieben lassen wollen. Also dass es eine emotionale Andockung bei allen hat, nämlich bei uns und beim Publikum. Ich glaube, die Nähe zum Theater ist immer geblieben. Das Theatrale sozusagen, dieses Geschichten erzählen wollen, Menschen in so eine Welt reinnehmen wollen. Ja, und auf jeden Fall auch diese Grund-DNA, von der wir immer sprechen, dass wir einfach Bock haben auf neue Sachen. So, wir wollen Sachen ausprobieren. Wir können uns begeistern lassen von Ideen und Visionen, die irgendwas versprechen, von denen wir noch gar nicht wissen, wie es sein wird, aber wir haben das Gefühl, da könnte was zu gewinnen sein. Ich glaube, erstaunlich viel eigentlich ist immer noch da.
Sehr schönes Schlusswort, finde ich.
Ja, 20 Jahre Treffen aus Orchester. Wahnsinn.
Ja, vielen Dank allen Menschen, die da in allen Zeiten neben mir auch unglaublich viel Herzblut und Energie reingesteckt haben, damit es das jetzt so geben kann, wie es jetzt ist.
Jo. Dem ist nichts hinzuzufügen. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.
Tschüss.